Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, an den Propheten Elia haben sich die nachfolgenden Propheten und die Menschen orientiert. Auch im Neuen Testament steht Johannes der Täufer in seiner Tradition. Und bei der Verkündigung Jesu will Petrus drei Hütten bauen. Eine für Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Die Bedeutung, die Mose für die Tora hat, diese Bedeutung hat Elia für die Propheten. Er kann den Himmel verschließen. Das hätten sich vermutlich in den letzten Tagen viele Menschen in den überfluteten Gebieten gewünscht. Aber auch eine Trockenheit ist eine große Katastrophe. Elia und der König Ahab stehen sich gegenüber. Sein Vater Omri hat parallel zum Glauben an den Gott Israels den Baalskult aus politischen Gründen gefördert. Und sein Sohn Ahab heiratet die aramäische Prinzessin Isabel. Der Glaube an den Gott Israels versinkt immer mehr in der Vergangenheit. Und in der Gegenwart hat jetzt der Baalskult Vorrang. Baal, ein Gott, der für die Fruchtbarkeit und den Regen zuständig ist. Und das gefällt den Menschen ungemein. Damit können sie etwas anfangen. Der Glaube an den lebendigen Gott Israels ist versunken. Denn der Auszug aus Ägypten liegt lange zurück. Aber die Natur und der Regen, der gebraucht wird in der Gegenwart, das bewegt die Menschen sehr. Und da sieht Elia seine Aufgabe, den lebendigen Gott wieder in die Gegenwart zurückzuholen, in der er immer schon da ist, aber nicht mehr wahrgenommen wird. Wieder zu Gott zurückfinden. Das ist Elia ins Herz geschrieben. Denn Gott kann Dinge tun, die kein Mensch tun kann. So geht Elia zum Palast des Königs und erinnert Ahab daran, dass Gott lebt und dass die Götzen aus Stein wie die Baalstatuen nicht leben. Und damit Ahab das kapiert, kündet Elia eine 3-jährige und 6-monatige Dürre an. Und er zeigt so, dass der lebendige Gott sehr wohl mit der Fruchtbarkeit und dem Regen zu tun hat. Und damit das dies alle kapieren, gibt Elia auch noch die Ursache dafür an. Alle Dürren und Naturkatastrophen haben ihre Ursache. Dies wird uns ja auch heute verstärkt klar. Unser Lebensstil, unser Wirtschaften und Konsumieren sind mitverantwortlich. Das Leben ist überall bedroht. Das wird im Alten Testament auch schon lange gesagt. Wer falschen Göttern nachläuft, der gefährdet das Leben. Der geht auf den Tod zu. Es gibt ja nicht nur den biologischen Tod, sondern der Mensch ist auch an Leib und Seele bedroht und kann sterben. Ja, die Natur, die zeigt uns unser menschliches Wesen. Und hier haben wir noch mit Hilfe des Propheten einen vertieften Blick darauf. Die Natur zeigt uns auch Gottes Wirken und Handeln. Erstaunlich, das ist alles gar nicht so weit weg, wie wir das heute sehen. Wir sagen auch, es kann so nicht weitergehen. Wir haben uns falsch verhalten. Wir müssen unser Leben in allen Bereichen ändern. Und damals sollte dies der König Ahab tun. Elias sagt zu ihm, so kann es nicht weitergehen. Denn nicht Baal ist der Gott Israels, sondern der lebendige Gott ist allein der Gott Israels. Und weil du das nicht sehen willst, deshalb gibt es jetzt keinen Regen mehr. Es sei denn auf mein Wort. Und heute sagen wir, wenn wir so weiter so viel CO2 in die Atmosphäre blasen, dann zeigt uns die Natur mit ihren Auswirkungen, so geht es nicht weiter, kehrt um. Und der König weiß, ja, er soll umkehren zum Gott Israels, zum Vater Jesu Christi. Doch im Palast geht das Leben einfach weiter. Allmählich aber merken der König und die Menschen, dass das Getreide verdorrt und die Menschen Hunger leiden durch diese Naturkatastrophe. Und der König wird böse auf Elia und lässt ihn suchen. Erstaunlich finde ich, die Ankündigung der Dürre trifft auch Elia selbst. Die Folgen spüren alle Menschen, auch Elia. Es wird Dürre herrschen unter der Regierung Ahabs. Und so sagt Gott zu Elia: Geh weg von hier, geh nach Osten, überquere den Jordan, verbirg dich am Bach Kerit. Der Bach Kerit fließt in den Jordan. Er liegt außerhalb Israels im Ausland. Dort versteckt sich Elia. Er verlässt seine Heimat. Wer auf Gott hört, lebt nicht in einer heilen Blase, sondern er lebt in der gleichen Welt, in der auch die anderen ihr Leben führen. Nun lebt Elia von der Natur, die ihm am Leben hält. Wasser aus dem Bach, Brot und Fleisch bringen Raben. Raben gelten als Allesfresser und sind deshalb unreine Tiere. Und doch, Gott sorgt auch für sie, für Elia. Wieder zu Gott zurückfinden, das ist Elias Wunsch für Israel. Denn Gott kann Dinge tun, die kein Mensch tun kann. Und dann vertrocknet auch noch der Bach. Und wieder muss Elia aufbrechen. Geh nach Phönizien in die Stadt Zarpath und bleibe dort. Wie bitte? Ausgerechnet in das Land, aus dem die Königin kommt, die den Baalskult mitgebracht hat? Vom Bach Kerit nach Zarepta, das ist ein langer Weg. Dazu braucht man sicherlich 5 Tage. Gott gibt Elia ein Versprechen und sagt zu ihm: Dort wird dich eine Witwe versorgen. Elia kennt weder den Namen noch den Straßennamen, auch keine Hausnummer. Wohin soll ich gehen, fragt er sich. Da sieht er eine Frau im schwarzen Kleid beim Holz auflesen. An dem Kleid erkennt Elia, das ist eine Witwe. Wie soll mich diese arme Frau ernähren, fragt er sich. Sie ist doch von der Dürre auch betroffen. Diese Witwe zeigt uns die Menschen, die am härtesten von dem schlechten Wetter betroffen sind. Es ist berührend, wenn wir lesen, dass sie dabei ist, ein wenig Holz aufzulesen, um sich von ihren letzten Vorräten noch einmal ein Essen für sich und ihren Sohn zu kochen, um dann zu sterben, weil es nichts mehr zu essen gibt. Elia bleibt beim Vertrauen auf Gott und nun möchte er wissen, ob diese Frau auch Gott vertraut. So spricht er zu ihr und bittet sie: Ich habe großen Durst, bring mir bitte einen Becher mit Wasser, damit ich trinken kann. Und die Frau sagt: Ja, mache ich. Sie lebt die orientalische Gastfreundschaft. Und dann ruft Elia ihr nach: Bring mir doch bitte auch ein Stück Brot oder Kuchen. Da bleibt die Frau erschrocken stehen. Ich habe keinen Kuchen mehr, nur noch gerade eine Handvoll Mehl und ein paar Tropfen Öl. Das Holz, das ich gesammelt habe, brauche ich, um für mich und meinen Sohn das letzte Essen zu bereiten. Dann müssen wir sterben. Und du bittest mich noch um Essen? Das ist auch unverschämt. Und doch auch eine Provokation. Back mir einen Kuchen und gib ihn mir. Das heißt, trenn dich von dem, wovon du meinst, es sei das Letzte, das Lebensnotwendige, und gib es her. Im Grunde kannst du ganz ruhig sein, denn einmal mehr oder weniger gegessen zu haben, darauf kommt es nicht mehr an. Du musst sowieso sterben. Wenn du loslässt, dann durchbrichst du den Teufelskreis der Dürre und des Todes. Darum löse dich von der Vorstellung, du musst dir noch schnell ein Süppchen kochen, deine Schäfchen ins Trockene bringen, bevor es zu spät ist. Wahres Leben speist sich nämlich aus anderen Quellen. Das heißt, die Dürre des Herzens und des Todes überwinden kann nur ein Mensch, der aus dem Glauben an die Liebe lebt, in der der lebendige Gott Israels, der Vater Jesu Christi, ein Ja zu uns sagt. Solche Liebe macht frei, das Letzte loszulassen. Solche Liebe enthält die Kraft, auch das Letzte durchzustehen. Gott kann Dinge tun, die kein Mensch tun kann. Woraus speist sich eigentlich unser Leben? Tritt das Wunder auch in unserem Leben ein, dass wir einen Mehltopf haben, der nicht leer wird, und einen Ölkrug, der nicht versiegt? Also eine Speise, die nur der Glaube an Jesus mit sich trägt und in unser Leben legt. Diese Speise empfangen wir so, dass wir das, was wir uns erarbeitet haben, den Kuchen, den wir selber gebacken haben, den wir selber uns erarbeitet haben, wenn wir darin die Gnade Gottes sehen und dass wir das alles lassen können und uns nicht daran festhängen. Woran wir hängen, das kann den Tod nur eine ganz kleine Weile aufschieben. Auf den erarbeiteten Kuchen verzichten zu können, das will von uns gelernt sein. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Auch mit der Taufe ist es nicht selbstverständlich da. Oder dass wir zu einer christlichen Gemeinschaft oder Kirche gehören oder die wesentlichen Inhalte des christlichen Glaubens gelernt haben. Es will alles noch einmal mit dem Herzen gelernt sein. Die Entdeckung Gottes liegt im Alltäglichen und im Gewöhnlichen. Sehr schwer für uns immer wieder. Dann bringt ja diese Geschichte mit der Witwe noch eine weitere Provokation mit sich. Der Ort Zarpat liegt ja außerhalb Israels. Die Witwe gehört nicht zum Volk Israel. Jesus hat das im Lukas-Evangelium aufgegriffen. Wahrhaft, das sage ich euch. In Israel gab es viele Witwen in den Tagen Elias, als er den Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschloss und eine Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe aus Zarpat bei Sidon. Warum? Sie hat begriffen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Sie wagte es im Angesicht des sicheren Todes, ihren letzten Kuchen herzugeben. Und so hat sie den Tod überwunden. So ist das auch bei Jesus. Wer mein Jünger sein will, verlasse alles, was er hat, woran sein Herz hängt, und folge mir nach. Und er wird 100-mal mehr dafür erlangen, schon in dieser Welt, erst recht aber in der zukünftigen. Und am Kreuz hat Jesus dann selbst zum Zeichen dieser Provokation darauf verzichtet, sich noch einmal eine Gnadenfrist zu erwirken. Und er hat in aller Konsequenz deutlich gemacht, die leeren und dürren, ausgetrockneten Herzen und den Tod kann nur der Glaube an die Liebe überwinden. Gott führt uns niemals an Orte, an denen uns die Gnade und Liebe Gottes verlässt. Gott sorgt für uns und wir erfahren immer wieder seine Zeichen seiner Liebe in unserem Leben. Das sind echte Wunderzeichen, denn Gott ist ein echter Wundermann.